Die Gnade und die Barmherzigkeit von Jesus sei mit euch allen. Schönen guten Vormittag wünsche ich euch und beten wir miteinander. Ihr könnt gleich wieder aufstehen zum Gebet, wenn ihr wollt. An keinem Ort wären wir lieber als in deinem liebenden Arm, Jesus. Unser Herz ist froh. Und für alle, die ihr Herz zumachen oder ein hartes Herz haben, für uns alle bitte dich, dass du wieder heilig wirst in unseren Herzen. Durch dein Wort jetzt. Sprich du zu uns. Amen. Dieses Bild ist um die ganze Welt gegangen. Es waren 36 Grad und die Freiwillige Feuerwehr von Feldkirchen an der Donau hat sich überlegt, wie sie den 78 Flüchtlingen, die neu eingezogen sind, zeigen kann, dass sie willkommen sind. Und auf diesem Bild siehst du die kleine Dunja, sie ist 6 Jahre alt, mit ihrer Familie aus Syrien geflohen. Nur zur Erinnerung, in Syrien ist nach einer jahrzehntelangen Diktatur seit 5 Jahren Krieg. 11 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Du kannst in Syrien nicht leben. Und jetzt ist Dunja da und die Freiwillige Feuerwehr von Feldkirchen an der Donau. Der Herr segne sie. Hat eine gute Idee. Und die Dunja freut sich. Sieht man, oder? Flammenwerfer wäre eine bessere Idee, eine bessere Lösung. Das hat ein junger Mann aus unserem Land dazu geschrieben, unter seinem eigenen Namen. Und das ist eine Einstellung gegenüber Fremden, gegenüber Flüchtlingen, die es schon sehr lange gibt. Und wie kann man sowas dann aushalten? Wie lebst du geduldig für das Gute unter Menschen, die dich nicht wollen? Die wollen, dass du genauso bist wie sie, die dich vielleicht sogar hassen. Oder wie schaffst du es heute, dich klar für Menschlichkeit zu positionieren? Wenn du für Menschenrechte, wenn du für menschenwürdige Flüchtlingspolitik bist, wirst du vielleicht mit dem Leben bedroht. Und wenn du dich zu Jesus bekennst, dann wirst du vielleicht fertig gemacht. Wenn du für das einstehst, was richtig ist, dann wehe, wenn das nicht alle so sehen. Wie geht es, feststehen im Gegenwind? Feststehen für das Gute im Gegenwind. Daniel war ein Flüchtling, wie die kleine Dunja. Er war ein bisschen älter, vielleicht so alt wie die Jungs vom Rich Wells Team heute sind. Und dieser Daniel hat genau so eine Katastrophe erlebt. Viele Jahre später hat er dann die Geschichte aufgeschrieben und wir lesen heute den Anfang dieser Geschichte. Das ist da, wo die Weichen gestellt werden. Sein Buch heißt wie er, Daniel, und du findest es im ersten Teil der Bibel im Alten Testament. Lesen wir gemeinsam, wie die Katastrophe in Daniels Leben hineingebrochen ist und welchem katastrophalen Druck er ausgesetzt war. Es ist das Jahr 605 vor Christus und es ist Krieg im Nahen Osten. Ich lese vor. Im dritten Regierungsjahr Jojakims, des Königs von Juda, zog der babylonische König Nebukadnezar mit einem Heer vor Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr gab Jojakim in die Gewalt Nebukadnezars und auch ein Teil der heiligen Geräte fiel dem Babylonier König in die Hände. Er ließ die Geräte nach China bringen und bewahrte sie in der Schatzkammer beim Tempel seines Gottes auf. Nebukadnezar befahl seinem Palastvorsteher Aschpenas, junge Israeliten aus der Verwandtschaft des Königs und aus den vornehmen Familien für ihn auszusuchen. Sie müssen gesund sein und gut aussehen, sagte er. Außerdem müssen sie klug und verständig sein und eine umfassende Bildung haben. Das klingt ein bisschen so wie die Job Description für unser Reach Wells Team. Und warum müssen sie das haben? Es geht weiter in Vers 4. Damit sie zum Dienst in meinem Palast geeignet sind. Und dann sollen sie auch unsere Sprache und Schrift lernen. 3 Jahre lang sollten die jungen Leute ausgebildet werden, und dann, um dann in den Dienst des Königs zu treten. Der König ordnete an, dass sie jeden Tag Speisen und Wein von seiner eigenen Tafel bekamen. Unter den ausgesuchten jungen Männern aus Juda waren auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. Der Palastvorsteher gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Schadrach, Mischael Meschach und Asaria Abednego. Schau dir diesen katastrophalen Druck an, den Daniel erlebt. Sein Land wird erobert, sein König verliert. Der Tempel des lebendigen Gottes wird geschändet. Nebukadnezar geht rein, holt sich Sachen raus und nichts passiert. Nichts passiert. Wo ist Gott? Und dann wird Daniel noch mit seinen Freunden über 1000 Kilometer weit in ein fremdes Land verschleppt. Ein fremdes Land, wo die Einheimischen vielleicht auch oft an Flammenwerfer denken, wenn sie welche kennen würden. Und dort soll Daniel assimiliert werden. Vielleicht kennst du Raumschiff Enterprise, Star Trek. Ich bin als Kind aufgewachsen mit Raumschiff Enterprise, nur mit Captain Kirk. Und später gibt es dann diese außerirdischen, die Borg, die außerirdischen Maschinenmenschen, die alle assimilieren. Ihr Slogan ist immer, sie werden assimiliert, Widerstand ist zwecklos. Und das will Nebukadnezar auch. Er will nicht nur Länder erobern, sondern er will auch die Leute in ihrem Kopf erobern, damit sie dann sein Königreich stärker machen und ihm dienen. Wie macht er das? Nicht nur durch den neuen Ort, den man, kannst du dir das vorstellen, wie beeindruckend das für Daniel war, durch das Ishtar-Tor zu gehen? Ich war dort, also nicht in Babylon, sondern das ist jetzt in Berlin, im Bergamon-Museum. Boah, das ist gewaltig, wenn man da durchgeht. Kannst du dir vorstellen, wie das für Daniel war, diesen verschleppten Kriegsgefangenen da durchzugehen? Und zu sehen, wie hochentwickelt die Stadt war. 1000 Tempel hat Babylon damals gehabt. 1000 Tempel. Zu erleben, wie die heiligen Geräte aus dem Tempel des lebendigen Gottes in den Tempel von Nebukadnezars Gott kommen, wo schon viele andere Tempelgeräte von vielen anderen Göttern lagern. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Druck war? Aber nicht nur der neue Ort und die katastrophale Niederlage machen Druck. Vers 4, da steht, sie sollen unsere Sprache und unsere Schrift lernen. Sie kriegen eine Ausbildung. Ist natürlich nicht schlecht, aber sie lesen babylonische Literatur, die religiösen und mythischen Texte. Ist auch gut, nur das macht auch alles Druck. Das ist auch alles überzeugend. Mit was du deinen Kopf stopfst, das bewegt dich natürlich. Und sie treffen dabei die wichtigen und gescheiten Leute. Aber nicht nur das, es gibt auch noch sozialen Druck. Vers 5, der König ordnete an, dass sie jeden Tag Speisen und Wein von seiner eigenen Tafel bekamen. Der König selbst versorgt dich, welche große Ehre das sein muss. Und wenn du seine Versorgung annimmst, dann wirst du immer abhängiger von ihm. Gemeinsam essen, das verbindet ja, wir essen ja dann später auch noch miteinander und das wird uns verbinden, aber nicht so wie damals. Damals war das noch 1000-mal stärker. Wenn du mit jemandem zusammen gegessen hast, dann war das eine Art Friedensvertrag. Das war wie ein Bund. Und dann ist da noch die Sache mit den Namen. Ich habe sie vorhin vorgelesen. Daniel und seine Freunde kriegen neue Namen. Der Name gehört zur Identität. Das haben Weltreiche und Diktatoren immer gemacht, dass sie Leuten ihre Namen weggenommen haben, um ihre Identität auszulöschen. Und ich kann mir das nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich nicht mehr Christian heißen müsste, sondern Ramakrishnan. Christian, ein toller Name, jemand, der zu Christus gehört. Und plötzlich ist er indischer Gott in meinem Namen. Nichts gegen Indien, nur dass ihr mich nicht falsch versteht. Aber ich bin froh, dass der einzig wahre Gott in meinem Namen erwähnt wird. Der Name gehört zur Identität. Babylon will die kulturelle, die religiöse, die intellektuelle, die persönliche Identität auslöschen von Daniel und von seinen Freunden. Die Namen sind überhaupt der Hammer. Die schauen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer an. Stell dir mal vor, diese Szene mit der Umbenennung. Der Palastvorsteller lässt die 4 antreten. Wie heißt du? Daniel. Was heißt das? Daniel heißt, Gott ist mein Richter. Ha, was lustig. Lustig. Du denkst, dass es einen Gott gibt, der dich zur Rechenschaft zieht? Schräg. Dein neuer Name ist jetzt Belshazzar. Die Herrin, das ist eine Göttin, schütze den König. So, und wie heißt du? Hanania. Was heißt das? Der Herr ist gnädig. Was? Also jetzt ist euer Gott nicht nur gerecht, sondern auch noch gnädig. Oder? Wie soll denn das beides gehen? Das geht ja nicht. Ihr habt echt einen schrägen Glauben gehabt, dort in diesem kleinen Land, das wir erobert haben. Jetzt heißt du Schadrach. Da steckt unser Mondgott Akku drinnen. Der gibt dir jetzt die Befehle. Und du, wie war dein Name? Michael. Das heißt, wer ist, wie Gott ist. Was? Du glaubst echt, dass dein Gott einzigartig war? Komische Leute seid ihr. Ja, ja, sicher. Ich glaube, dass er einzigartig ist, weil er gerecht ist und weil er auch gnädig ist. Das ist einzigartig. Ja, ja, sicher. Aber jetzt heißt du Meschach. Ich bin unwürdig. Ja, das gefällt dir sicher, wenn du doch so einen einzigartigen Gott hast. Da bist du ja ein Würstel. Und du, wie war dein Name? Asaria. Das bedeutet, der Herr ist meine Hilfe. Er ist nicht nur einzigartig, er ist auch total nahe und er hilft mir. Es ist mir egal, ob ich ein Würstel bin oder nicht. Der Herr ist meine Hilfe. Ja, ja, das hat man ja gesehen, wie dein Gott dir geholfen hat. Ja? Jetzt heißt du Abednego, weil du von jetzt an ein Diener bist von Nebo, dem Sohn unseres großen Gottes Marduk. Und aus den vier Namen der vier Freunde, die das Evangelium des wahren Gottes predigen, werden vier Namen, die Babylon predigen. Nicht einmal durch ihre Namen dürfen sie jetzt ihren Glauben ausleben. Das ist echt katastrophaler Druck. Das ist Gegenwind, der umhaut. Wie soll denn da Daniel das aushalten? Wie soll er da feststehen? Ich glaube, das geht nur mit einem sicheren Fundament. Ihre Namen waren immer noch wahr. Gott ist gerecht. Deswegen ist ja Israel untergegangen. Aber Gott ist auch gnädig. Das macht Hoffnung. Und Gott ist einzigartig. Er wird was total Überraschendes tun. Weil Gott ist auch die einzige Hilfe. Das ist das Fundament, auf dem Daniel und seine drei Freunde stehen. Daniel hat einen robusten Glauben. Dieser Glaube hängt nicht von ihm selbst ab, sondern dieser Glaube hängt von Gott ab. Denn Daniel weiß, also zumindest sieht er es dann Jahre später so, dieser katastrophale Druck, der kommt von Gott. Oder in Vers 2 haben wir das gelesen. Der Herr gab Joachim in die Gewalt Nebukadnezars. Gott gibt diesen katastrophalen Druck. Und Gott gibt auch phänomenale Gnade. So geht es nämlich dann weiter. Schau dir an, wie Daniel auf den katastrophalen Druck reagiert. Ich fange an, in Vers 8 weiterzulesen. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden. Deshalb bat er den Palastvorsteher, nicht von den Speisen des Königs essen zu müssen. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen beim Palastvorsteher. Allerdings sagte er zu Daniel, ich habe Angst vor meinem König, dem Herrn. Er hat selbst bestimmt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er feststellt, dass du und deine Freunde schlechter aussehen als die anderen jungen Leute, lässt er mir den Kopf abschlagen. Daniel wandte sich an den Aufseher, den der Palastvorsteher für ihn und seine drei Freunde bestimmt hatte. Mach doch einmal 10 Tage lang einen Versuch mit uns, bat er ihn. Lass uns Gemüse essen und Wasser trinken. Danach vergleichst du unser Aussehen mit dem der anderen jungen Leute, die ihr Essen von der Tafel des Königs bekommen. Und dann entscheidest du, was weiter geschehen soll. Der Aufseher war einverstanden und ging auf den Versuch ein. Nach Ablauf der 10 Tage zeigte es sich, dass Daniel und seine Freunde sogar besser und kräftiger aussahen als die anderen jungen Leute, die ihr Essen von der königlichen Tafel erhielten. Da ließ er ihnen weiterhin Gemüse geben, den Wein und die für sie bestimmten Speisen nahm er weg. Ein Teenager und seine drei Freunde stehen auf gegen die Weltmacht. Vier Freunde gegen Babylon. Sie stehen fest im Gegenwind. Sie stehen fest. Und sie finden den einen Punkt. Sie finden den Punkt, an dem sie das System aushebeln und von innen her verändern. Warum? Weil sie so toll sind vielleicht? Weil sie so stark sind? Was macht sie denn wirklich so standhaft? Wir sehen da, sie lassen sich nicht einlullen. Das Wort bringe ich fast nicht raus. Sie lassen sich nicht einlullen. Sie bleiben wach. Daniel nimmt das ganze Wissen, aber er schluckt nicht gleichzeitig die Weltsicht mit hinunter. Daniel trifft einen Entschluss, er zieht eine Grenze. Wir wissen nicht genau, warum er gerade da die Grenze zieht. Und es ist ziemlich viel gerätselt worden wegen der Sache mit dem Essen und dem Wein. Da sagt er eben, das lesen wir eben, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden. Warum? Ich tippe auf diese Sache. Vielleicht war dieser Verzicht ein Weg, sich nicht anzupassen an die Wohlstandskultur der Babylonier, sondern man bleibt beim Zucchini. Für unsere Jungs vom Rich Wells Team wäre es echt ein Verzicht, wenn sie jeden Tag spüren würden. Aber unser Team kriegt ja echt phänomenal gutes Essen und auch immer wieder mal Fleisch. Aber jetzt bei Daniel und seinen Freunden war das vielleicht die eine Sache, die ihn immer wieder an seine wahre Identität erinnern wird. Er lernt alles, was er kann. Er lebt in Babylon. Er muss mit seinem neuen Namen leben. Aber hier zieht er die Grenze. Sein tägliches Brot kommt nicht vom König. Sein tägliches Brot kommt von Gott. Ich glaube, es ist ein bewusster Verzicht, der sie immer wach haltet und immer wieder daran erinnert, immer wieder klar macht, du bist hier im Exil. Du lebst nicht für diese Götter, nicht für diesen König, sondern für den Herrn. Sie werden in den Strom hineingeworfen, aber sie lassen sich nicht treiben. Nie. Sie schwimmen bewusst gegen den Strom. An dieser Stelle fängt es an. Nicht aus Hass, nicht um auf die Babylonier herunterzuspucken, nicht mit Hass im Herzen, sondern aus Liebe zum Herrn, zum Retter, zum Richter, zum Einzigartigen, zum Helfer. Und Gott schenkt ihnen phänomenale Gnade dabei. Das sehen wir in Vers 9. Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen beim Palastvorsteher. Sie machen diesen Versuch mit dem Gemüse und das gelingt. Und das erinnert mich an das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat einmal gesagt, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Meine Speise ist, dass ich den Willen Gottes tue. Dass Daniel und seine Freunde nach 10 Tagen dicker sind, das ist nämlich das Wort, das da steht, es war gut, dicker zu sein, dass die dicker sind als die anderen, die Fleisch essen, das ist unmöglich. Die nehmen nicht genug Kalorien zu sich. Das ist ein Wunder. Eine phänomenale Gnade, die Gott ihnen gibt. Gott gibt ihnen eine Speise, von denen die anderen nichts wissen. Sie leben wirklich aus der Versorgung Gottes. Daniel nimmt sich in seinem Herzen vor, Gott treu zu sein und Gott gibt phänomenale Gnade. Und Gott gibt noch mehr. Er gibt jahrzehntelanges Stehenbleiben. So geht es weiter, das Kapitel hört so auf. Ab Vers 17 lese ich, Gott aber gab den jungen Männern Klugheit und Verstand, sodass sie alles begriffen und sich bald in jedem Wissensgebiet auskannten. Daniel besaß darüber hinaus die Fähigkeit, Träume und Visionen zu verstehen und zu deuten. Am Ende der Zeit, die König Nebukadnezar festgesetzt hatte, sollten ihm alle jungen Leute zur Prüfung vorgeführt werden. Als der Palastvorsteher sie zu ihm brachte und er sich mit ihnen unterhielt, zeigte sich, dass Daniel, Hanania, Mischael und Asaria allen anderen überlegen waren. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen und so oft der König in schwierigen Fragen ihren Rat suchte, merkte er, dass sie 10-mal klüger waren als alle Gelehrten und Magier in seinem ganzen Königreich. Daniel blieb im königlichen Dienst bis ins erste Regierungsjahr des Königs Kyrus. Gott gab, so steht es in Vers 17, Gott gab den 4 jungen Männern alles, was sie jetzt für ihr Leben als Staatsdiener brauchten. Sie bestehen die Abschlussprüfung vor dem König mit einer römischen 1. Und sie machen ihre Arbeit richtig gut. Jahrzehntelang. Viele Menschen erfahren durch sie Gottes Gnade. Sogar Nebukadnezar selber wird irgendwie gläubig. Der Prophet Jeremia hat ihnen ja einen Brief geschrieben, den Leuten im Exil. Und da hat er unter anderem geschrieben, suchet der Stadt Bestes. Jeremia 29,7. Und genau das haben sie dann ein Leben lang getan. Vers 21 sagt uns, dass Daniel fast 70 Jahre lang im Exil geblieben ist. Nebukadnezar ist vergangen. Sogar das babylonische Weltreich war damals schon vergangen. Aber Gott hat Daniel ein Leben lang nicht fallen lassen. Daniel hat noch oft Gegenwind erlebt, aber er ist standhaft geblieben. Gott hat ihm katastrophalen Druck gegeben. Gott hat ihm aber auch phänomenale Gnade und jahrzehntelange Frucht gegeben. Warum ist Daniel stehen geblieben? Okay, er hat seine 3 Freunde gehabt. Das kann helfen. Aber es muss nicht. Eine Gruppe kann auch alle gemeinsam runterziehen. Wenn nicht einer da ist, der sagt, na, ich gehe in die richtige Richtung. Warum tut Daniel das? Seine Entscheidung ist ganz am Anfang gefallen. Bis hierher mache ich mit, aber nicht weiter. Hier ist die Grenze, die ich nicht überschreite. Daniel hat die Entscheidung in seinem Herzen getroffen. Das haben wir in Vers 8 gelesen. Das heißt, in seinem Willen, in seinem Denken, in seinen Gefühlen. Im Innersten seiner Person, da ganz tief drinnen, ist bei Daniel die Entscheidung gefallen, ich bleibe Gott treu. Er hat seine Seele nicht verkauft. Sein Herz war besetzt von Gott. Wenn in dir tief drinnen etwas ist, das für dich wichtiger, schöner, wahrer, stärker ist als alles, dann bleibst du auch stehen, trotz Gegenwind. Wenn du auf einem festen Fundament stehst, dann weht dich der Wind nicht um. Egal durch welchen Wirbelsturm du gerade gehst. Du bist kein gottvergessenes Opfer des Schicksals. Gott ist am Werk in der Welt, in dir. Und er führt uns wie ein guter Hirte, wie wir es gesungen haben vorhin. In der heidnischen Kultur von Babylon ist es schwer, Gott treu zu sein. In unserer heidnischen Kultur in Österreich ist es auch schwer, Gott treu zu sein. Ich muss nur mal fragen, was die Reach Welsler für Antworten kriegen, wenn sie in Wels Menschen fragen, wie ist Gott? Wir leben auch in einer heidnischen Kultur. Und da ist es auch schwer, Gott treu zu sein. Es ist leicht, sich treiben zu lassen. Und vielleicht kennst du das. Du hörst auf, mit Gott zu rechnen. Diese Welt ist alles, was es gibt. Schau einfach, dass es dir gut geht. Wozu beten? Wozu Gott anbeten? Es ist leicht, da reinzufallen. Oder es ist leicht aufzuhören, Gott als einzigartig zu betrachten. Die anderen sind doch auch liebe Leute und da werde ich doch nicht denken, dass die was Falsches glauben und vielleicht in die Hölle kommen. Wozu also für absolute Wahrheit und gegen falsche Toleranz eintreten? Es ist leicht, in solche Gedanken zu kommen. Es ist leicht aufzuhören, Menschen als wertvoll zu erachten. Sie sind doch nur Atome oder halt Tiere. Alte, schwache, kranke Flüchtlinge, weg mit denen. Hauptsache mir geht's gut. Wozu soll ich meine Zeit und meine Energie an diese Menschen vergeuden? Es kann schwer sein, sich für die Armen, die Schwachen, die Kranken und die Flüchtlinge einzusetzen. Es kann dir leicht fallen, aufzuhören, dich für die Wahrheit stark zu machen. Und anzufangen, für den Urlaub, für das Shopping oder für den Garten zu kämpfen. Als ob das Wichtigste in den Nachrichten käme. Als ob es um Saufen und Sex und Kaufen ginge im Leben. Als ob alles egal wäre und man eh nichts machen kann. Und dann wirst du zynisch und dann schläfst du ein. Es ist leicht, sich treiben zu lassen. Es ist auch okay, über alles Mögliche zu reden mit den Menschen, über das Wetter. Jetzt nur, wo ich das Wort gesagt habe, denkt sie wieder, da kommen schon Hitze, Welle, Trockenheit, kommen schon bing, 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 Gesprächspunkte. Es ist leicht, sich über sowas zu unterhalten. Es ist nicht immer okay, über den Glauben zu reden. Nicht mal wir sprechen nach dem Gottesdienst über Jesus. Ist dir das schon mal aufgefallen? Mir auch. Es ist nicht leicht, über den Glauben zu reden. Die Welt will dich mundtot machen. Aber wenn in unserem Herzen jemand lebt, der für mich stärker ist und schöner und wahrhaftiger als alles, dann werde ich über diesen Jesus reden. Wir werden nicht einschlafen. Wir werden niemals unsere komplette Loyalität an Menschen hängen, an Programme, an die Firma, an die Arbeit, an den Garten, an das Haus. Im ersten Petrusbrief, das ist jetzt im Neuen Testament, da steht, fürchtet nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Halte Jesus in deinem Herzen heilig, den Retter, den Richter, den Gnädigen, den Einzigartigen, deine Hilfe. Lass ihn rein und halte ihn heilig. Ich wünsche mir das so, dass du vom Teenageralter bis ins hohe Greisenalter Gott mit deinem ganzen Herzen dienst. Ich wünsche mir, dass dein Herz voll ist von Jesus, deinem Richter, deinem Retter, dem Unvergleichlichen, deiner Hilfe. Und du bist nicht zu alt oder zu jung dafür. Bitte den Herrn, in dein Herz zu kommen und es voll zu machen mit ihm selbst. Und bitte ihn ab jetzt stehen zu bleiben im Gegenwind. Beten wir miteinander. Nehmen wir kurz eine Zeit der Stille, wo jeder für sich still, ohne Lautworte zu sagen, mit dem Herrn spricht. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir Menschen kennen oder von Menschen gehört haben oder wie jetzt gerade gelesen haben, von Menschen, die stehen bleiben im Gegenwind, die dem Wind trotzen und einstehen für das, was richtig und wahr ist. Wir danken dir, dass wir immer wieder von solchen Menschen hören und das ist deine Gnade. Und wir würden ganz selber auch so sein. Aber der Weg dazu dahin ist, dass wir unser Herz für dich aufmachen. Herr, so bitte dich neu, füll du mein Herz und hilf du mir, dich in meinem Herzen heilig zu halten. Bitte für jede und für jeden heute da, dass sie auch ihr Herz aufmacht für dich, dass er auch sein Herz aufmacht für dich und anfängt, dich zu loben und mit dir zu rechnen, mit dir zu leben, als dem Richter, dem Gnädigen, Liebevollen, dem Einzigartigen und dem Helfer. Herr, mach uns du zu Menschen, die stehen bleiben im Gegenwind. Amen.